Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In den Perspektiven geht es heute um den Zufall. Der Zufall ist ein Meister der Regellosigkeit, flüchtig und nie zu fassen. Er spielt aber in der Natur und im Leben eine wichtige Rolle. Lange versuchte die Wissenschaft, ihn zu eliminieren, um die Welt vollständig erklären und beherrschen zu können. Für Albert Einstein durfte es den Zufall nicht geben. Für ihn galt, Gott würfelt nicht. Hier hat der geniale Denker sich offensichtlich geirrt. Heute, so erfahren wir, steht auch für die Wissenschaft fest, dass der Zufall zum Naturgeschehen dazugehört. Würfelt Gott also doch? Lorenz Marti spricht darüber mit dem Theologen und Naturwissenschaftler Dieter Hattrup.
Es war ein Zufall, der mich mit Dieter Hattrup zusammengeführt hat. Für ihn ist das nicht weiter erstaunlich. Der Zufall gehört nach seiner Überzeugung zu unserem Dasein und er findet das gut so. Würde die Welt nämlich allein nach festen mechanischen Gesetzen funktionieren, dann wäre sie bloß eine kalte Maschine und es gäbe keine Freiheit mehr. Dieter Hattrup hat Mathematik, Physik und Theologie studiert und ist heute Professor für systematische Theologie in Paderborn. Seit seiner Jugend bewegt sich der 61-Jährige im Grenzgebiet zwischen Naturwissenschaft und Theologie.
Ich war also ein mittelmäßig guter Schüler, aber bei einigen Dingen habe ich aufgepasst. Und zwar in den Dingen der Wissenschaft und auch in den Dingen der Religion. Da war so ein Wort eines französischen Philosophen, Auguste Comte hieß der. Das ist mir als Jugendlicher so mit Schrecken eingegangen. Erst kommt, sagt dieser Auguste Comte, erst kommt die Religion, dann kommt die Philosophie und dann kommt die Wissenschaft und die beiden ersten Stufen verschwinden. Da habe ich mir gedacht, wenn das wahr ist, dann ist ja alles bloß äußerlich, dann läuft ja alles nur nach äußeren Gesetzen ab. Dann gibt's mich eigentlich nicht, dann gibt's Gott nicht, dann gibt's keinen Sinn. Und das hat mich so erschrocken, dass ich daraus dann ein Lebensprogramm gemacht habe. Ich musste sehen, ob die Wissenschaft wirklich das leistet, nämlich eine Allerklärung der Welt.
Und so hat Dieter Hattrup sich durch den Dschungel von Physik und Mathematik gearbeitet, unter anderem als Schüler des Physikers und Philosophen Karl Friedrich von Weizsäcker. Er hat die Grenzen des Wissens ausgelotet und glaubt heute nicht mehr, dass die Wissenschaft einmal alles erklären kann.
Das glauben zwar noch einige, dass sie das leistet, und ich habe es auch fast geglaubt. Und deshalb wäre ich auch fast gestolpert. Und lange Zeit, und das ist jetzt das Besondere, konnte man es eigentlich nicht anders glauben. Ich nenne das die Zeit, wenn Sie mir erlauben, von 1543 bis 1900 das mechanische Zeitalter. Da war die Mechanik, die so groß gemacht wurde durch Kepler, durch Galilei, durch Newton, war ein solch starkes Erklärungsmodell der Welt, dass kein Mensch Argumente dagegen hatte, ob das nicht vielleicht eine Allerklärung wäre.
Das mechanische Modell der Welt, wie es von Newton begründet und dann von vielen Forschern und Denkern der Neuzeit weiterentwickelt wurde, dieses Modell bewährte sich in der Praxis und hat viel zum Aufschwung von Wissenschaft und Technik beigetragen. So glaubten etliche Wissenschaftler, bald einmal alles erklären zu können. Doch dann gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Bruch, der diese Zuversicht bis ins Fundament erschütterte. Die Quantenphysiker entdeckten nämlich, dass die Naturprozesse doch nicht so mechanisch ablaufen, wie sie gedacht hatten, dass es im Naturgeschehen vielmehr auch Sprünge gibt und Zufälligkeiten.
Die alten Physiker und die alten Metaphysiker, Aristoteles oder auch Thomas von Aquin, die wollten keine Sprünge in der Natur haben. Denn Sprünge, das heißt saltus auf Lateinisch, natura non facit saltus, die Natur macht keine Sprünge. Und erst das 20. Jahrhundert hat die Wende gebracht. Es begann im Jahre 1900, als Planck in Berlin von dem Quantum erzählte, das da nur in Sprüngen sich bewegt. Sodass man also sagen kann, es ist naturwissenschaftlich bewiesen, dass der Zufall in der Natur echt ist und nicht unser vorläufiges Unwissen.
Diese Entdeckung hat selbst den Pionieren der Quantenphysik einige Mühe bereitet.
Max Planck war von seiner eigenen Entdeckung so entsetzt. Also er ist 1946 gestorben und 1900 hat er die Entdeckung gemacht, dass er eigentlich bis 1946 noch immer gehofft hatte, dass er seine eigene Entdeckung rückgängig machen kann. Planck selbst, persönlich ausgezeichnet, hat also diesen Gedankenschritt, der hier durch diese Revolution in der Physik ausgelöst hat, persönlich nicht mitgemacht. Auch Einstein hat behauptet, Gott würfelt nicht, Gott würfelt nicht. Der berühmte Ausdruck soll heißen, in der Natur geht alles gleichmäßig zu, damit wir den Überblick behalten. Und mein Lehrer, der Philosoph und Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker, hat gesagt, viele Naturwissenschaftler haben die Trauerarbeit über das geschlossene Weltbild noch gar nicht begonnen, geschweige denn, dass sie diese Trauerarbeit abgeschlossen hätten.
Das geschlossene Weltbild ist nicht mehr zu retten. So viel ist für die Wissenschaft heute klar. Sowohl im Makrokosmos des Universums wie auch im Mikrokosmos der Elementarteilchen läuft nicht alles in festgeordneten Bahnen. Einiges passiert auch zufällig. Aber bereits im Alltag ist der Zufall ja gegenwärtig. Im Rückblick auf den eigenen Lebensweg lässt sich leicht feststellen, wie oft er an entscheidenden Stellen mitgespielt hat. Dass der Mensch den Zufall nicht unbedingt liebt, hat damit zu tun, dass sein Gehirn darauf programmiert ist, Muster und Erklärungen zu erkennen. Der Zufall aber ist das pure Gegenteil. Er stört jedes Muster und scheint keine Ordnung zu respektieren. Er macht das Leben unberechenbar. Und doch, ohne den Zufall wären wir ärmer, meint Dieter Hattrup. Denn der Zufall ermöglicht die Freiheit.
Ein ganz großer Geist, Leibniz, hat bemerkt, schon Anfang des 18. Jahrhunderts, dass mit dem mechanischen Weltbild, wenn es total richtig ist, Freiheit verloren ist. Der reine Wissenschaftsglaube, also im Sinne von Kant, der Allerklärung, Weltformel oder wie das im Englischen heißt, Theory of Everything, dann muss alles voraussagbar sein. Wenn alles voraussagbar ist, ja, dann liegt heute schon fest, was ich morgen tue. Dann gibt es keine Freiheit. Also der erste Gedanke, der ist mir dann schon so, als ich so 20 oder 25 war, gekommen, wenn es dich wirklich gibt, also mich meine ich, und wenn es den Menschen gibt, und wenn es Gott nicht nur als Naturgesetz, sondern echt gibt, dann darf nicht alles kontinuierlich durch Notwendigkeit bestimmt sein, dann muss es Sprünge geben. Und Sprünge heißt Zufall.
Was das konkret heißt, zeigt Dieter Hattrup gerne mit einem kleinen Experiment, das er Einübung in die Freiheit nennt.
Jeder hat ja eine Uhr zur Hand, eine Taschenuhr oder eine Armbanduhr. Und wenn ich so Vorträge halte, dann schmeiße ich die Uhr etwas hoch. Und damit ich diesen Willen durchsetzen kann, die Uhr hochzuwerfen, müssen ja sehr viele Naturgesetze präzise funktionieren. Also, das Gravitationsgesetz muss funktionieren, das Licht muss funktionieren, also die Optik muss funktionieren, meine Venen und Adern müssen funktionieren, also die Thermodynamik muss in Ordnung sein. Die Gesetze dürfen sich nicht ändern. Es muss auf eine gewisse Ursache, muss die Wirkung folgen. Zum Beispiel darf die Gravitationskonstante nicht plötzlich 100-mal größer sein. Wenn ich dann die Uhr auffangen wollte, würde sie mir den Arm brechen. Das ist das eine. Es muss also, damit Freiheit in der Welt möglich ist, muss es Gesetze geben. Ich meine Naturgesetze. Wenn es keine Naturgesetze gibt, kann ich ja die Uhr gar nicht hochwerfen und auch wieder auffangen. Also es gibt nicht unbedingt einen Gegensatz von Naturgesetz und Freiheit, sondern die Freiheit braucht das Gesetz, die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn jetzt, wie die Neuzeit geglaubt hat und wie einige Wissenschaftsgläubige noch heute glauben, aber auf verlorenen Posten, glaube ich, wenn die meinen, diese Naturgesetzlichkeit sei komplett, dann ist mein Wunsch, die Uhr hochzuwerfen, gar nicht mein Wunsch. Dann ist es der Wunsch des Naturgesetzes oder es ist der blinde Ablauf des Naturgesetzes. Ist es etwa das, was meine feuernden Neuronen da im Gehirn bewerkstelligen? Also, ich weiß zwar wirklich nicht, was Freiheit ist, das weiß wohl auch kein Mensch. Aber die einfachsten Eigenschaften der Freiheit scheinen zu sein, es muss in der Natur Notwendigkeit geben, damit mein Wille geschehen kann. Und es muss die Grenze der Notwendigkeit geben, damit ich überhaupt ich sagen kann. Und hier haben wir jetzt ein Beispiel einer allerdings endlichen Freiheit. Endliche Freiheit heißt, ich kann nicht alles tun, ich kann nur Bestimmtes tun. Und diese endliche Freiheit des Geschöpfes ist die größte Kraft, die Gott in dieser Welt eingesenkt hat. Thank you.
ob Physik oder Astronomie, Biologie oder Gehirnforschung, überall trifft die Wissenschaft auf das widerspenstige Paar Zufall und Notwendigkeit. Es bestimmt die ganze Natur. Notwendigkeit herrscht dort, wo ein Naturgesetz ausnahmslos gilt. Fällt etwa ein Apfel vom Baum, dann steigt er nicht zum Himmel, sondern folgt immer und ohne Ausnahme dem Gesetz der Schwerkraft und fällt zu Boden. Steht aber ausgerechnet in dem Moment ein Mensch unter dem Baum und wird vom Apfel getroffen, dann ist das nicht Notwendigkeit, sondern Zufall.
Notwendigkeit liegt vor, wenn aus der gleichen Ursache die gleiche Wirkung folgt. Also Notwendigkeit, wenn gleiche Ursache, gleiche Wirkung. Und Zufall ist jetzt ganz einfach. Gleiche Ursache, verschiedene Wirkung. Und das scheint es zu geben. Das widerspricht dem Normalen, auch dem Alltagsverstand widerspricht es. Und soll auch nicht sein, denn wenn also ich mal durch die Tür gehe und sie dann plötzlich zuspringt und ich nicht, wenn ich sie aufziehe, sie garantiert offen ist, dann kann ich meinen Alltag schon nicht mehr bestreiten. Aber so eben ist die Welt, dass nicht wir sie in der Hand haben, sondern dass wir es auch von etwas in der Hand gehalten werden. Und deshalb neige ich dazu, Natur diejenige Wirklichkeit zu nennen, die wir ergreifen können, und Gott diejenige Wirklichkeit zu nennen, die mich ergreift. Das wäre eine leere Rede, wenn der Zufall nicht echt wäre. Der Zufall ist zwar nicht der Fingerzeig Gottes, auch bei Gott gilt, Freiheit braucht Notwendigkeit und Zufall, und Freiheit lässt sich überhaupt nicht direkt sehen. Aber wenn es den Zufall nicht gäbe, dann gäbe es auch gar nichts, was mich ergreifen würde, sondern ich würde am Ende in einer Theorie alle Dinge ergriffen haben. Aber so ist der Zufall der Garant einer anderen Wirklichkeit.
Und noch etwas kommt hinzu. Der Zufall bringt Bewegung in die Welt. Würde allein das Gesetz der Notwendigkeit gelten, dann wäre die gesamte Natur zu einem tödlichen Stillstand verurteilt.
Wenn ich im Prinzip heute schon wüsste, nicht, wo morgen der Mond steht oder wo morgen die Sonne steht, das steht in meinem Kalender, sondern wenn ich wüsste, wer mich morgen anruft oder was ich morgen denke, wäre mir das schon alles klitzeklein vorsprechen und vorrechnen könnte, ja, dann passiert ja eigentlich nichts mehr. Das heißt, es gibt keine Lebensbewegung, die nicht sozusagen schon lange vorweg stillgestellt wäre im Vorwegwissen. Dieses überraschende Moment in der Begegnung mit anderen Menschen ist ja ein Zeichen von Leben, ist ja ein Zeichen von Freiheit, ist auch ein Zeichen von echtem Fortschritt. Da ist der Raum geöffnet.
Freiheit entfaltet sich im Wechselspiel von Zufall und Notwendigkeit. Während die Notwendigkeit eine gewisse Sicherheit bietet, verweist der Zufall auf das Ungewisse. Das kann auch Angst machen. Es gibt ja nicht nur den erfreulichen, sondern auch den schrecklichen Zufall und all die Abstufungen dazwischen.
Der Zufall ist der Glücksfaktor und es ist also der tragische Zufall, der mich und mein Leben oder eines meiner Freunden und engsten Menschen beenden kann. Es ist ein Zeichen dafür, dass ich mein Leben nicht vollständig in der Hand habe. Ich führe an dieser Stelle immer Nietzsche an. Der wusste, wenn wir die Welt so annehmen wollen, wie die Wissenschaft sie uns zeigt, dann wusste er, Sinn gibt es nur dann für mich, wenn ich mich selbst erschaffe. Und das sagt Nietzsche auch wörtlich. Wenn ich mich selbst erschaffe, entweder habe ich alles in der Hand oder ich bin in der Hand eines anderen. Und da ich nicht in der Hand eines anderen sein will, Nietzsche, will ich alles in der Hand haben. Er konnte sich mit der Mitte nicht anfreunden. Und sich mit der Mitte anfreunden können, mit endlicher Freiheit, gegebener Freiheit, geschenkter Freiheit, dankbarer, in Demut. Ich bin persönlich einverstanden mit dem, was mir geschieht. Dies Einverstandensein mit der Endlichkeit ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe für den Menschen. Entweder verzweifelt man oder man will die Welt erobern. Aber Einverstandensein mit der Endlichkeit des Lebens ist die größte Aufgabe. Wer sich dazu durchringen kann, der wird zum Freund des Lebens.
Gott würfelt nicht, hat Albert Einstein erklärt. Er konnte und wollte es nicht akzeptieren, dass der Zufall zur Natur gehört. Obwohl die quantenphysikalische Forschung, an der er selber maßgebend beteiligt war, genau dies nahelegt. Würfelt Gott also doch.
Und wie? Außerordentlich. Und wenn er nicht würfeln würde, wäre unser Leben langweilig. Dieser arme Einstein. Diese neue Theorie der Quanten hat sein Weltbild völlig umgeworfen. Und er konnte es nicht glauben. Er wollte es nicht glauben. Aber die meisten Naturwissenschaftler wollten es nicht glauben. Das ist ein einzigartiger Vorgang, der im 20. Jahrhundert keinesgleichen hat. Fast alle waren sich einig im Konsens, dass die Natur keine Sprünge haben sollte, dass da nichts Würfelndes ist, dass da kein Gott würfelt. Gegen den Konsens einer großen, mächtigen Gruppe hat sich doch die Natur, die Wahrheit, die Wirklichkeit anders durchgesetzt. Ein einzigartiger Vorgang.
Wenn Gott würfelt, dann ist nicht alles zum Vornherein festgelegt. An dieser prinzipiellen Unbestimmtheit scheitern denn auch alle Versuche, die Welt von A bis Z erklären zu wollen. Das wird nie möglich sein, meint Dieter Hattrup. Eine sogenannte Weltformel, wie sie der englische Astrophysiker Stephen Hawking lange Zeit propagiert hat, eine solche Formel wird es nie geben.
Überraschenderweise, zum Erstaunen eines riesigen Publikums, hat Stephen Hawking 2004 "I've changed my mind" gesagt. Ich habe meine Meinung geändert. Stephen Hawking hat 20, fast 25 Jahre lang in großem Stile den Traum von der Weltformel verkauft. Und deshalb waren alle umso erstaunter, als im Jahre 2004 plötzlich Stephen Hawking gesagt hat, es ist doch nicht möglich. Wir werden zwar immer mehr wissen, aber diese Wissenschaft, jede Wissenschaft, wird nie an ein Ende kommen und einmal in einer geschlossenen Theorie alle Dinge und den Gang aller Dinge erklären können, wie das doch lange Jahre ein Traum war.
Das Ende des Traums von der Weltformel hat auch mit der Sprache zu tun, in der diese formuliert werden müsste, der Mathematik. Sie hat ihre Grenzen.
Wenn eine solche Weltformel existieren würde, dann müsste sie ja in mathematischer Form existieren, sodass also aus dieser mathematischen Gleichung oder an Gleichungssystemen die Bewegung aller Dinge in der Zukunft abgeleitet werden könnte. Nun weiß man aus der Mathematik, es ist ein berühmtes Ergebnis von 1931, ein gewisser Gödel hat das gefunden, Unvollständigkeitssatz von Gödel, dass es schon allein in der Mathematik kein System geben kann, mathematisches System, das zugleich vollständig und widerspruchsfrei ist. Das war das Argument, das Hawking genommen hat. Nicht eigentlich eines aus der Physik, wie ich erwartet hätte, aber dieses tut's genauso. Wenn es schon kein abgeschlossenes mathematisches System geben kann, dann kann es noch viel weniger ein abgeschlossenes physikalisches System geben, das die Natur vollständig abbildet. Und das war das Argument, das Stephen Hawking vorgebracht hat, mit dem er für sich selbst und wohl für eine ganz große Gemeinde von Leuten den Traum von der Weltformel beendet hat.
Nicht alles lässt sich erklären, die menschliche Erkenntnis bleibt lückenhaft. Sind diese Lücken in der wissenschaftlichen Welterklärung das letzte Rückzugsgebiet für die Theologie?
Manchmal fragt man mich oder andere werfen mir auch vor, ich setze hier auf einen Lückenbüßergott. Weil eben in der Natur nicht alles erklärt werden kann, komme ich jetzt als Theologe und nütze die Lücke aus. Das hatten wir ja doch früher schon mal und heute sind es die Leute kreationistischer Art, die sagen, die Natur hat Lücken, die Naturwissenschaft kann nicht alles erklären, die Lücke wird gefüllt durch ein Handeln Gottes. Nein, so sage ich das natürlich nicht. Dies ist ein verlorener Posten. Und er nimmt die Naturwissenschaft nicht ernst und nimmt Gott nicht ernst und kann auch keine Freiheit denken. Die Lücke ist keine vorläufige Lücke, eine Wissenslücke, sondern ist Anzeichen unseres endlichen Wissens und ist notwendig, so wie wir einmal in der Welt sind, damit Freiheit überhaupt geschehen kann. Ein bisschen Risiko ist im Glauben drin. Und wenn dies Risiko nicht drin wäre, wäre es gar nicht echt.
Die Lücke, welche die gescheiterte Weltformel hinterlässt, kann nicht mit einer Gottesformel gefüllt werden. Von Versuchen, Naturvorgänge mit einem Schicksalsgesetz oder einem göttlichen Plan zu erklären, hält Dieter Hattrup nichts. Trotzdem spricht er von der Vorsehung.
Das ist natürlich eine wichtige Frage. Gibt es nicht so etwas wie Vorsehung? Aus alten und neuen Zeiten gibt es die religiöse oder Glaubenserfahrung der Vorsehung. In der Begegnung mit anderen Menschen kommt es ja, es war also Fügung, Schicksal, gute Vorsehung, dass ich dich getroffen habe. Das glaube ich natürlich auch, dass es Vorsehung gibt. Vorsehung ist nicht ein Kausalgeschehen kalter Notwendigkeit, das mich mit diesem oder jenem zusammengeführt hat, das mich in diese oder jene Situation gebracht hat, sondern Vorsehung ist ein Freiheitsgeschehen. Ich kann anerkennen, dass mir nichts Besseres passieren konnte, als heute Morgen hier in Bern im Studio zu sein. Besseres konnte mir nicht passieren, aber ich hätte es auch als lästig empfinden können. Deshalb geschieht es mir und ich erkenne es an als gut. Aber es ist kein Zwang, es als gut anzuerkennen.
Ob Vorsehung oder nicht, das bleibt Glaubenssache und hängt von der persönlichen Deutung ab. Diese Deutung ergibt sich nicht zwingend aus den Fakten der Natur, sondern aus der Freiheit des Menschen. Und diese Freiheit zeigt sich besonders deutlich an den Grenzen des Wissens, dort, wo auch die exakten Wissenschaften nicht mehr weiterkommen.
Der Fortgang der Wissenschaft ist das Interessanteste, was ich mir zurzeit vorstellen kann. In meiner Jugend, wie vorhin gesagt, hatte ich ja die Angst, ich kann mich an den Schrecken noch erinnern, dass die Religion und die Philosophie abgeschafft wird und nur noch der blanke, nackte und von der Wissenschaft durchleuchtete Mensch übrig bleibt, eigentlich nur ein Roboter. Und jetzt, indem die Wissenschaft einfach weitergegangen ist, hat sich die Selbstkorrektur vollzogen. Das ist für mich sehr hoffnungsvoll. Und diese ganze Theorie, die ich hier also durch angestrengtes Nachdenken über Jahre verwendet habe, ist der Versuch, Freiheit und Schöpfertum des Menschen und Gottes in der harten Welt der Naturwissenschaft unterzubringen. Weil diese Härte, man könnte auch sagen Kälte der Naturwissenschaft, der kann man natürlich nur durch Argumente, starke Argumente begehen. Da ist der Zufall eines.
Der Zufall zeigt sich, wann und wo er will. Er lässt sich nie in den Griff bekommen, verunmöglicht allumfassende Erklärungen und beugt so auch jedem Dogmatismus und Fundamentalismus vor. Der Zufall macht das Leben aber auch unsicher. Und diese Unsicherheit kann Anlass zur Sorge sein.
Wenn ich Sorgen habe, dann muss ich mich auch anstrengen. Ich muss meine Kräfte in Gang setzen, um die Sorge, die Not, das Unglück möglichst zu mildern. Das gehört zu meiner Schöpferkraft, endlichen Schöpferkraft, die mir gegeben ist. Deshalb kann man auch in Not und Sorge noch etwas davon sehen, von der Würde des Menschen, dem es aufgetragen ist, sie möglichst zu verringern. Und ich weiß, dass diese Befreiung von der Sorge eines der Ziele der Wissenschaft war. Ich kann mich erinnern an Stellen von René Descartes in einem Buch von 1637. Da verspricht er, wenn man nur seiner Methode des Denkens in Philosophie und Wissenschaft folgt, dass man alle Krankheiten und alle Altersbeschwerden bei Menschen mit der Zeit werde beseitigen können. Was aber heißt, die Altersbeschwerden beseitigen? Das heißt, ich werde nicht altern. Und wenn ich nicht altern werde, dann werde ich auch nicht sterben. Hier verspricht also René Descartes 1637, dass die Wissenschaft es fertigbringen werde, den Menschen von der größten Sorge zu befreien, die er hat, nämlich von der Sorge zu sterben. Das Versprechen, dem sind wir immer ein bisschen näher gekommen durch die Verlängerung unseres Lebens. Aber ich glaube, es gibt keinen ernsthaften Menschen, der glaubt, dass er nicht sterben wird. Wir sehen viel in der Wissenschaft. Aber wir sehen auch, dass es gut ist, dass wir Sorgen haben. Nicht zu viele, hoffe ich, aber dass wir Sorgen haben, damit wir erkennen, dass wir unser Leben nicht aus uns selbst haben und nicht auf uns selbst hin leben.
Die Zukunft bleibt offen. Was auf uns zukommt, werden wir nie mit Sicherheit wissen. Doch das Risiko eines ungesicherten Lebens ist in jedem Fall einer trügerischen Sicherheit vorzuziehen, meint Dieter Hattrup.
Ja, vielleicht bin ich auch ein Verunsicherer, aber vielleicht nur, indem ich Leute von falschen Sicherheiten abbringe. Gott kann man nicht beweisen und man sollte auch nicht auf solche Beweise Wert legen. Es ist schön, an ein Wunder zu glauben. Es ist schön, die Kraft des Glaubens zu sehen, wie sie über schwere Situationen hinweg hilft. Aber indem ich in der Versuchung bin, meine Sicherheit an äußeren Dingen festzumachen, verspiele ich meine Aufgabe, meine Berufung als freies Wesen. Und falsche Sicherheiten, davon halte ich wenig. Ich bin ein Mensch, der dazu berufen ist, teilzunehmen am Schöpfungswerk Gottes. Und das Schöpfungswerk Gottes ist ein gewisses Risiko. Und dieses Risiko sollte in meinem Leben irgendwie auch immer vorkommen.
Und was das Leben des Theologen, Mathematikers und Physikers Dieter Hattrup letztlich trägt, ist der Glaube.
Glaube ist die Fähigkeit, das Leben anzunehmen, so wie es ist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.